sehen halt, ich will also heute abschließen mit Rosenzweig und dann machen wir noch ein bisschen Levinas, aber wahrscheinlich stelle ich den dann eben zurück, damit man nicht so viel ändern muss, weil das Vorlesungsverzeichnis schon gedruckt ist, sodass es dann im Oktober, ich habe die Daten nochmal hingeschrieben, weil das nochmal gewünscht war, dass man da sieht, dann fangen wir tatsächlich wie vorgesehen und im Vorlesungsverzeichnis dann steht mit Rana an und an ihn folgt dann Balthasar und mal sehen, den Levinas hole ich dann nach. Wir machen heute ein bisschen von ihm, weil ich so lange brauche ich nicht mehr, außer wir kommen ins Diskutieren. Das liegt ja an Ihnen, wie lange wir am Stoff auch noch mal dranbleiben. Es ging ja um dieses Verhältnis, also erstmal überhaupt im Ganzen. Und jetzt hatte ich gesagt, steht nochmal extra an das Verhältnis von Judentum und Christentum. Und da hat ja tatsächlich Rosenzweig einen neuen Weg dafür gefunden. Also klassischerweise ist das ja wirklich ein trauriger Fall. Das Ganze ging ja so los, dass die Jesus-Anhänger eigentlich in der Synagoge und im Tempel ja bleiben wollten und dazugehörten. Und dass Israel gesagt hat, die gehören nicht dorthin, sodass diese eine Strophe, die in das 18. Gebet in Shemone Esra eingefügt worden ist, gegen die Abtrünnigen und die Vielräder, dass das schon gegen die Christen formuliert ist, also gegen die Jesus-Anhänger, vor allen Dingen in Galiläa. Deswegen haben sie das ja auch in besonderer Schärfe im Johannesevangelium dann, so diese Durchführung, dass dort also erstmal die, das sind ja dann auch die ersten Märtyrer, eben zwei Tage nach Weihnachten ist Stephanusfest, nicht der erste Märtyrer, und dann setzt sich das ja sofort. Dann werden die, dann kommen wieder so die Verfolgungen erstmal des Judentums und des Christentums durch Rom. Und dann führt das ja dann dazu, dass Christentum tatsächlich eine anerkannte Religion wird. Und ab dort müsste jetzt eigentlich so eine Synthese oder eine Verbindung zustande kommen zwischen den Juden und den Christen. Ist es aber nicht. Sonst ist ja dann jetzt dann zur Unterdrückung der Juden gekommen, durch das ganze Mittelalter her schon. Diese Sammlung in das Ghetto, die dann die Verpflichtung, sich Predigten anzuhören. Und nach der Vorstellung der Christen ist das so klar, dass das Alte Testament so klar auf Jesus Christus bezogen ist, dass die eben gesagt haben, die Juden sind einfach verbohrt und hartnäckig, die wollen nicht. Daher diese negative Form mit dem Perfidus, die immer also in der Osternacht vorkam. Dieser Text, der jetzt ja dann aufgehoben worden ist. Also die Verfolgung, die dann ihren absoluten Höhepunkt, da kann man wieder nicht so einfach sagen, durch die Christen gefunden hat, aber auch von denen nicht allzu sehr gebremst worden ist, so im Ganzen. Die eben dann das, was zu meinem Kummer, ja, sich bei uns eingebürgert hat, das Holocaust zu nennen, aufgrund dieser Fernsehserie, die das bei uns begonnen hat, obwohl der Name völlig daneben ist. Den Holocaust heißt das ganz Verbrannte, also das ganz Brandopfer. Und um Opfer kann es überhaupt nicht gehen bei dem Genozid. Da kommt natürlich jetzt nochmal das Problem in Deutschland dazu, dass wir tatsächlich, deswegen haben die deutschen Theologen, so, auch die katholischen, nicht bloß die evangelischen, sondern im Ganzen ein ganz gestörtes Verhältnis zu dem haben, was Opfer heißt. Während Max Scheler noch geschrieben hat, Opfer ist die Regel, die Religion der Moral und die Moral der Religion. Opfer heißt eigentlich Offerre, darbringen, hingeben. Und das ist nicht die Bedeutung, die es im Deutschen hat. Das hat es zwar auch, aber wenn man mal guckt, was das deutsche Wort heißt, also erstmal kann es tatsächlich heißen, ich bringe etwas dar, ich opfere. Der Begriff taucht auch auf. Aber wenn Sie dann gucken, dann gibt es schon zum Beispiel im Schachspiel das Bauernopfer oder das Damenopfer oder Läuferopfer. Hier heißt Opfer dann nicht darbringen, sondern Opfer heißt hier ein berechneter Untergang, eine berechnete Zerstörung, die hier im Blick auf das Ziel in Kauf genommen wird, so müsste man sagen. Die wird nicht eigentlich gewollt, aber sie wird in Kauf genommen. Und das ist eine Bestimmung, die auch sonst auftaucht. Das gibt es natürlich. Man kann sagen, der Straßenverkehr ist bei uns so, wie er ist. Und da wird eben in Kauf genommen, dass da jedes Jahr in eine Kleinstadt ausgelöscht wird, weil das aufs Ganze dann eben doch immer noch besser ist oder so ähnlich. Also hier taucht dann der Begriff auf, dass eine Vernichtung in Kauf genommen wird. Dann geht es noch einen Schritt weiter, wenn man jetzt sagt, dann Opfer eines Verbrechens oder zum Beispiel Opfer einer Epidemie, da hat Opfer überhaupt nichts mehr mit Hingabe oder Darbringung oder so zu tun, sondern hier heißt es einfach nur zerstört und ausgelöscht und nichts anderes. Und das Wort Brandopfer, ganz Brandopfer, Holocaustum, kann natürlich von außen auch so klingen. Klar, der Ochse wird ganz verbrannt oder der Stier. Nur ist das kein Verbrennen und kein Zerstören, sondern die Götter im Mesopotamiens, also Babylons, die können eben nur den Rauch verzehren. Das ist das, was die essen. Also er wird nicht der wird nicht verbrannt. Der natürlich wird er verbrannt, aber er wird nicht zerstört oder ausgelöscht, der Stier oder der Ochs, sondern der wird zubereitet. Das ist, wenn jemand eben kocht, das eigentlich eine Zerstörung ist, sondern eine Form, wie etwas zubereitet wird. Und das haben schon die wenigsten im Blick, wenn die sagen, Holocaustum, also Brandopfer, dass es überhaupt nicht um Zerstörung geht, sondern dass es geht um eine Zubereitung. Das, was die Götter überhaupt nur aufnehmen. Und irgendwer hat dann dieses Wort jetzt in diesem falschen Verständnis schon dann verwendet für eben den Genozid an Israel, während eigentlich der richtige Ausdruck Shoah ist. Auch Levinas verwendet nur Shoah. Sagt, wenn er zu den Christen redet, sagt er, ihr nennt das Holocaust, aber wir sagen Shoah. Aber die Frage ist, ich habe jetzt gerade wieder einen Text gelesen, da steht Shoah, die tun noch das CH dazu. Das ist die Frage, ob ich das punktiere oder nicht. Viele schreiben es auch nur S-H-O-A, einfach Shoah. Und das heißt wörtlich Verwüstung. Und das ist der einzig richtige Name. Also man sollte tatsächlich versuchen zu vermeiden, den Ausdruck Holocaust. Tatsächlich gibt es auch jetzt in der katholischen Theologie, es gibt verschiedene Opfertheorien, um das so zu formulieren. Wir müssen ja immer unterscheiden, die Offenbarung und die dann dazu von der Theologie angebotenen Theorien. Zum Beispiel Erlösung ist für Christen eigentlich eine selbstverständliche Glaubensaussage, dass durch Jesu Leben, Leiden, Sterben und Auferstehen wir erlöst sind. Wodurch wir da jetzt erlöst sind, dann gehen schon die Positionen auseinander. Da gibt es die Bilder, dass das ein Sühnopfer ist. Dann gibt es die Bilder, dass der Teufel sich daneben benommen hat. Der hat also den Falschen erwischt und damit hat er das Recht auf uns verloren. Das ist also zum Beispiel eine Interpretation, die Luther auch gerne heranzieht, die bei ihm dann vorkommt. Bei den Kirchenvätern eben auch schon. Also es gibt Theorien über diese Glaubensaussagen, die nicht so unfehlbar sind und nicht so verpflichtend wie eigentlich die Aussage. Das muss man deutlich unterscheiden. Und so gibt es auch jetzt beim Opfergedanken solche Theorien. Und unter diesen Theorien lernen die Theologen, auch bei uns in St. Georgen, eine Theorie heißt tatsächlich Zerstörung. Und dann wird dann gesagt, die geht schon auch eben auf das Mittelalter, Hochmittelalter schon zurück, die macht sich daran fest, dass es schon mal zwei Gestalten sind, Brot und Wein, und sagen, das ist eben schon diese Trennung, die ja vollzogen wird von Leib und Blut, das weist schon auf den Tod hinaus. Dann wird das Brot nochmal gebrochen und das verweist auch nochmal auf den Tod, was in meinen Augen und nicht bloß in meinen, aber in meinen ganz entschieden auch, die Sache verfehlt. Es geht nicht darum, das Brot wird nicht gebrochen, damit es kaputt gemacht wird, sondern es wird gebrochen, weil man dem anderen ein Stück gibt. Also es geht einfach um Hingabe. Nicht um Preisgabe. Für mich ist Hingabe und Preisgabe geradezu ein Gegensatz und überhaupt nicht gleichzusetzen. Auch das begegnet mir, ich habe es gerade vorgestern noch wieder in einem Buch gelesen, wo von der Preisgabe Gottes steht, wo ich einfach sage, kann wieder einer nicht Deutsch. Nicht? Denn gemeint ist natürlich Hingabe und nicht Preisgabe. Preisgabe ist Prostitution. Nicht? Hingabe ist was anderes. Dass man mal guckt, was seinen Platz eigentlich hat. Dass man das sehen müsste. Drum ist also schon beim Opfer, muss man schon mal gucken, gemeint ist nochmal Hingabe. Buber, Rosenzweig übersetzen Darhöhung, um das so zum Ausdruck zu bringen, weil die Opferstätten in Israel auf den Höhen sind. Und dann steckt so dieses Darbringen in der Höhe dazu. Dann schreibt ein paar Mal Darhöhen. die versuchen ja möglichst an die Wurzeln, hebräischen Wurzeln heranzugehen in ihrer Übersetzung, sodass die Bibel, wer in der Bibel lebt, so wie eben die Rabbinen, dann hat der natürlich, wenn der so eine Wurzel hört, jetzt in, was weiß ich, im zweiten Buch Mose, fällt ihm ein, wo dasselbe im vierten Buch Mose vorkommt und schlagen dann sofort die Verbindung in ihrer Exegese und in der Auslegung, wo derselbe Klang auftaucht, wo das da ist. Das ist ja das, wo ich immer sage, das vermisse ich in den christlichen Texten, zum Beispiel in den Messtexten, vermisse ich das völlig. Mein Hauptbeispiel ist dieser Punkt, dass da verschiedenste Worte für das Überliefern vorkommen. Überliefern, griechisch paradidonai, lateinisch tradere, hat eine ganz reiche Palette. Das geht damit los, dass der Judas also überliefert an die Rotte, die Jesus da im Berg abholt. Dann überliefert der Hohe Rat an den Pilatus, der Pilatus überliefert an die Soldaten. Überall taucht dasselbe Wort tradere auf, paradidonai im Griechischen. Und so geht das einfach fort. Dann können Sie bei Paulus lesen, dass der Vater den Sohn tradere überliefert, dass der Sohn sich selber überliefert, können Sie auch lesen. Also es taucht auf allen Stufen auf und dann wird das Ganze nochmal überliefert. Tradition. Der Paulus sagt, wie mir überliefert wurde, sage ich euch. Er nahm beim letzten Essen das Brot in seine Hände und sprach oder so. Und da müsste an sich in unseren Texten überall, wo da im Griechischen paradidonai steht und im Lateinischen tradere, bei uns überliefern stehen, damit man das merkt. So merkt das niemand. Da geht es los, als er ausgeliefert wurde oder als er sich unter dem Leiden unterwarf oder wie auch immer. Also es scheint alles Mögliche und man merkt überhaupt nicht diesen Zusammenklang, der ein ganz wichtiges Element jedenfalls im Hebräischen ist, in der Übersetzung der Bibel für eben Rosenzweig und Buber. Und das wäre schon zu wünschen, dass das endlich bei uns auch mal aufkäme und erschiene, damit man merkt, was da eigentlich zu bedenken ist und zu meditieren ist in solchen Texten. Dass die auch in dieser Querverbindung hineingehören. Wenn man es als religiöses Buch liest, natürlich nicht, wenn ich es als Literaturwissenschaftler für vorderorientalische Literatur lese, wie also so der Großteil der Exegese. Da ist das ja nicht nötig, aber wenn ich davon ausgehe, unter dieser Rücksicht wünscht sich dann zum Beispiel auch bei uns der Pater Lofing mal eine Bibelausgabe, hat er schon immer wieder gesagt, die nicht ein Buch ist, sondern viele Bücher. Und zwar eben ganz verschieden, also Folianten, wo so die Geschichtsbücher drin sind, dann ein Gebetbuch, wo die Psalmen drin sind, dann ein Lyrikbändchen mit den hohen Liedern. Und also einfach so eine ganz unterschiedliche in Format und Ausstattung eine Bibliothek zu machen aus diesem der Bibel, die ja tatsächlich in einem Zeitraum über 1200 Jahre entstanden ist. Nacheinander, ne? Dass die vorliegt. Das kann man so sehen unter einer bestimmten Rücksicht. Wenn ich das so lese, wie zum Beispiel jetzt die kanonische Exegese, wie sie vor allen Dingen eben auch Benedikt vertreten hat, der sagt, nein, das ist das eine Buch des Glaubens und der Kirche, die darin entstanden ist und deswegen gehören auch die Querverbindungen alle hinein, die dort bestehen, weil es neben diesem der Verschiedenheit der Bücher auch nochmal eine Urkunde ist. Mit einem Autor, natürlich vielen Autoren von Menschen, aber einem göttlichen Autor, weswegen dann am Schluss nach den Verlesungen in der Liturgie gesagt wird, Wort Gottes oder Wort des lebendigen Gottes oder so etwas. Ne? Dass das mit herauskäme und dass in der Art eben auch der Talmud und die Leute, die die Bibel lesen, also die Juden, in dieser Zusammenhang. Und das fände ich schon schön, wenn das eigentlich ja auch möglich wäre. Also, wie kam ich da drauf? Um zu reden über Opfer, Preisgabe, Hingabe, wo das eigentlich hingehört. Und das kann man nun wirklich nicht für den Genozid sagen, dass das jetzt in irgendeiner Form in dem Sinn ein Opfer war. Obwohl auch hier wieder gilt, es gibt ja nichts, was da nicht auftaucht. Und vor allen Dingen auch bei den Juden, weil die ja kein Lehramt haben, dass es die verschiedensten Deutungen dieses grässlichen Geschehens gibt. Es gibt auch die Deutung seitens der Rabbinen, dass die sagen, das war die Strafe für die Assimilation. für den Verrat der Tradition hat Gott hier sein Volk verlassen. Genau wie es in den Konzentrationslagern Rabbis gab, die bis zum Schluss eben auch noch die Fragen beantwortet haben, die die Leute geben. Rabbi ist ja kein Priester, das ist der Kohen, sondern der Rabbi ist der Rechtsgelehrte. Und der wird gefragt, was darf man nicht, wie ist das auszulegen, wie was genau bestimmt jetzt den Sabbatweg und. Nicht? Und das haben die fortgesetzt, zum Teil in den KZs bis zum Schluss. Auch dort hat es natürlich, genau wie unter den Christen, eine ganze Reihe Leute gegeben, die einfach den Glauben aufgegeben haben, weil sie sagen, da gibt es keinen Gott. So wie Levinas auch sagt, jedenfalls der Gott der Christen hat aufgehört und der Himmel ist leer. Nach der angesichts dessen, was da passiert ist, und weist ihm darauf hin und sagt schon in der Bundeslade, da ist nichts mehr drin, nur die Gesetzestafeln, also alles andere ist weg, die Shekinah ist weg, das gibt es schon nicht mehr und der Himmel ist eben auch leer und wir haben nur noch das Gesetz, das gilt. Aber es gibt auch andere, die ganz orthodox in dieser Linie geblieben sind. Das muss man also auch mitsehen. So, und jetzt ist dieser, also die Christen haben das eben abgewertet. Umgekehrt haben die Juden ziemlich früh angefangen mit Toledot Yeshua, also mit Lebensbeschreibungen Jesu, sich zu wehren und da stark zu machen, dass er das uneheliche Kind eines Besatzungssoldaten war oder so. Das ist zum Teil ja auch wieder aufgenommen worden von den Nationalsozialisten zum Teil und von Leuten, die dann sagen wollten, er ist doch wenigstens ein halber Arier oder so etwas, nicht? Man ist ja die Leute da eben entsetzt und da gibt es wirklich komische Vorstellungen. Mir hat vor ein paar Jahren ein priesterlicher Freund erzählt, der gab also so Besinnungstage in Mittelitalien und erzählte dann so, dass also Maria eine Jüdin war und die Frauen haben gesagt, das darf doch nicht wahr sein. Also Jesus vielleicht und die Apostel, aber doch nicht La Madonna. Nicht? Das kann doch keine Jüdin sein. Nicht? Also, dass man das schon so mitsehen muss, was da einfach an Entfremdung da drin saß und passiert ist über die Jahrhunderte. Und wo sich dann jetzt auf der anderen Seite dann Juden wehren und sagen, nein, was ist das schon für eine Figur oder so etwas, nicht? Und nachdem das jetzt diesen Exzess angenommen hat im letzten Jahrhundert, ist das eben jetzt wieder diese Chance auch zugleich eines Neuanfangs, und zwar von beiden Seiten. Das Tolle ist nun, dass jetzt der Rosenzweig, von dem ich hier rede, damit ja vorher angefangen hat. Der war ja, die Familie war völlig assimiliert, hatte ich ja erzählt. Die Verwandten waren alle getauft und hatten also Stellen in der Wissenschaft und all dem. Und ihm hat man das ja auch angeboten, Professur. Und dazu musste er sich eben taufen lassen, das ging gar nicht anders. Und er war ja drauf und dran und hat dann nur diesen Gedanken gehabt, ich will aber trotzdem das erstmal kennenlernen. Lernt das kennen, entdeckt diese Religion seiner Väter, bekehrt sich zu der und setzt sich dann dafür ein, konsequent, zugleich mit einer auch Liberalität. Also er führt auch wieder die Speisegesetze und allen ein, aber locker gegenüber Besuchen oder so. Er war also jetzt nicht so verbohrt da drin, aber für ihn ernsthaft und diese Form. Und führt aber jetzt eine neue Lösung ein und sagt, Judentum und Christentum sind die zwei aufeinander angewiesenen Sichten der Wahrheit, die es gibt und die deswegen bis zum Weltende bestehen bleiben. Und das ist der Punkt, von dem er ausgeht und den er belegt. Das hat bis dorthin kein jüdischer Autor gemacht und auch kein christlicher. Das ist also schon erstaunlicher. Und dann macht er so, dass er sagt, das Judentum vertritt die ewige Wahrheit in Abkehr von der Welt. Man nimmt diese Ausdrücke, die wir kennen aus den Sagen und den Märchen vom ewigen Juden oder so, der da eben volklos, heimatlos so durch die Gegend irrt. Das ist genau die Aufgabe des Judentums, dass die immer so von dort her keine Nation sind, denn die anderen Nationen heißen ja immer die Völker, Goyim, die Völker, die Ethne auf Griechisch, nicht? Ist der Name für die, wo wir Heiden sagen oder so. Im Ganzen. Und das Christentum, sagt er, folgt der Geschichte und setzt sich damit der Unvollendung von Welt und Geschichte auseinander. Weil Geschichte heißt ja immer, etwas vergeht, etwas entwickelt sich, es schreitet fort, das ist wahr, aber es vergeht auch. Das gehört ja unmittelbar dazu zur Zeit. Das Judentum ist außerhalb der Zeit, das bleibt alles also dasselbe, das steht, das ist im Sein. Und das Christentum folgt der Geschichte, geht in die Geschichte hinein, da ist die Kategorie das Werden die entscheidende Kategorie. Und die eine Wahrheit transzendiert beide. Also das sind die beiden Wege, das Sein und das Werden, die hier zusammen versuchen, in dem Maß, wie das hier auf Erden möglich ist und im Laufe der Geschichte, um die Wahrheit, und worin besteht die Wahrheit, dass eben Gott den Menschen führt, das haben wir ja gehabt, das nehme ich ja gleich nochmal auf, mit dem Stern der Erlösung, also diese drei Begriffe, die Wahrheit dessen, was dort geschieht, an Schöpfung, Offenbarung und Erlösung, die ganze Wahrheit wird eben festgehalten durch Christentum und Judentum. Den Islam, den hat er gar nicht näher studiert. Er hat zwar auch ein bisschen angefangen, so Arabisch zu lernen oder so, aber das ist ziemlich offen geblieben und den respektiert er auch nicht. Er sagt, das ist irgendwie sowas unter Niveau, das reicht da nicht dran. Ne? Aber die beiden anderen Formen, sagt er, das sind zwei Seiten der einen übergeschichtlichen Wahrheit, die, solange wie die Geschichte ist, nicht in einer Form erscheinen kann, sondern auf beides angewiesen ist und eins das andere stützt. Und er zitiert da auch gern so einen Satz, jetzt muss irgendein ein Superintendent oder so zum Kaiser, zum deutschen Kaiser gesagt haben, als sie gefragt hat, ja, worauf stützt ihr euch denn da mit dem Christentum? Wo er sagt, ja, der beste Beweis ist, dass es die Juden gibt. Und sagte, das ist eben auch seine Begründung, sagt, dass es die Juden gibt, ist der Beweis für das Christentum. Das ist also die eigentliche Basis, die dahin gehört. Es gibt dann eben diese scharfe Judenfeindschaft und wie er da sagt, und den Judenhass bei den Christen, die aber, wie er sagt, immer wieder von den gnostischen Tendenzen ausgeht. Also die liest er so, dass die Leute sind, die gegen den, worauf Levinas auch Wert legt, Levinas redet immer vom jüdischen Materialismus. Also die Sache festgemacht wird am konkreten Land, am konkreten Wohlhaben und Leben, also an dem konkreten Segen für die Welt, die immer also gute Ernten und all das mit einschließt und wo das dazu gehört. Während die Christen schon so ein bisschen vergeistigt sind, die verschieben sehr viel an die Erlösung einfach schon aufs Jenseits rüber und dann das kommt dann dort. Während die sagen, nein, wenn das zu weit geht, dann landet ihr in der Hauptgefahr, die ihr habt, nämlich gnostisch zu werden. Das ist ja schon das, wo sich eben das Johannesevangelium so scharf auseinandersetzt in der Gnosis. Das haben sie vor allen Dingen im 6. Kapitel, wo es um die Eucharistie geht, wo er dann sagt, mein Leib ist wirklich eine Speise und wo dann von Trogen, also zerkauen, zerbeißen, die Rede ist, um das in der ganzen Realität dort zu formulieren. Während wir von Anfang an diese Seite haben des Gnostischen, wo das aufgelöst werden muss. Und der größte Ketzer ist ja tatsächlich, ja, heißt jetzt den Namen schon gerade, hatte ich nur auf der Zunge, fällt mir hoffentlich gleich wieder ein, der dann eben schon gesagt hat, der Gott des Alten Testamentes ist ein alter böser Gott und das ist eine schlechte Welt und mit Jesus kommt der neue Gott. Die Psychoanalytikerin Hannah Wolf, die hat ein Buch geschrieben, Neuer Wein in alten Schläuchen, wo sie ganz scharf das wieder aufnimmt von diesem Mann, dessen Name mir jetzt im Moment eben blöderweise nicht einfällt, vielleicht fällt er einem von Ihnen ein oder so, also der größte Heretiker, den wir hatten im 2. Jahrhundert und wo das bis heute fortwirkt, dieser Anti-Judaismus, der da drin steckt. Da geht es also nicht um Rasse, sondern hier geht es um diese Gnosis, um diese Auflösung, losgelöst vom Realen und Greifbaren. Das ist eine ständige Gefahr des Christentums und das bewahrt, davor kann das Judentum bewahren. Das ist dort die Realismus ausdrücken.
Bei uns ist es ja so, jetzt in der Gesellschaft, wenn man mit Christentum werden ja interessanterweise meistens dann die 10 Gebote assoziiert. Und das ist ja aber doch Altes.
So ist es.
Einerseits, ja. Also andererseits ist ja dann, ich glaube, im 3. Buch Mose, das mit dem Schweinefleisch oder das, ja, mit der Beschneidung, steht ja genau an.
Auch da drin, ja.
Und auch in unserem Alten Testament. Und
das haben wir gelassen.
Sogar wieder dagegen. Also
so ist es.
Warum streichen die das dann nicht aus den Sachen? Oder wie ist das
Ja, das ist durchgeführt worden, ja tatsächlich in den, das haben wir ja schon im Neuen Testament, diese Auseinandersetzung, ja, weil tatsächlich zunächst mal die Judenchristen darauf bestehen, dass die Heiden Juden werden, also dass sie sich beschneiden lassen. Und dass sie die Gebote übernehmen, weil, wie man ja auch lesen kann bei Matthäus, also in der Bergpredigt, dass er kein Jota streichen will vom, vom Gesetz. Manche der Auslegungen vielleicht, aber die waren auch strittig unter den rabbinischen Schulen so zum Teil. Wie man überhaupt sagen muss, die schärfsten Texte gegen die Juden kann man bei den Juden selber lesen, bei den Propheten. Und im Talmud, das muss man nur einfach sehen, das ist einfach, die gehen miteinander nicht besonders zimperlich um. Einfach in ihren Diskussionen. Von Rasse ist überhaupt keine Rede damals. Das ist alles dann zurückprojiziert von der Neuzeit, nicht? Weil die das damit haben. Deswegen finde ich es auch ärgerlich, dass da dauernd die Rede ist von Antisemitismus. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht um Antijudaismus, dass dort gesagt wird, nein, die haben Jesus Christus nicht anerkannt und das ist anders. Und dann gibt es diese eben jetzt schon angesprochene gnostische Dimension, die da hineinkommt, die die Sache nochmal verdreht, indem sie eben das gar nicht wahrhaben will und wo man gucken muss, wo gehört das hin. Also die haben am Anfang jetzt geguckt, was machen wir da, und dann sieht man, dass also die grundsätzlichen 10 Gebote und was dort hineingehört, dass die gelten, aber dass sie sagen, die minutiöse Auslegung, die jetzt gemacht wird, das hat uns schon Jesus vorgemacht, die Leute halten sich da nicht dran, sich da vom Essen die Hände zu waschen und dies und jenes, und der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat oder so die Geschichten, ne? Sodass von dort her dann diese Trennung eintritt, die aber erstmal durchgeboxt werden muss. Das ist ja sehr schön geschildert, wie der Petrus da zu einem Hauptmann kommen soll, der inzwischen vom Heiligen Geist, das Pfingstfest erlebt worden, ohne dass er schon getauft war. Und dann kriegt ja der Petrus, so wird das da geschildert, eine Vision, dass da so ein Tuch vom Himmel kommt mit lauter unerlaubten zu essenden Dingen, was die Juden nicht essen dürfen. Also da diese Muscheltiere und all so ein Kram, was da so drin ist und auch sonst hier nicht, was sie also nicht essen dürfen. Und dann sagt er, oh Gott bewahre, das kann ich doch nicht essen. Und dann kommt die Stimme vom Himmel, doch, das sollst du essen. Nicht? Und dann hat er das also angenommen, und als er dann in Antiochien dort auch zu Besuch kommt, hält er sich auch dran und isst mit den anderen. Denn das war ja einer der Gründe, warum auch für die Antike, die auf die Juden so merkwürdig reagierten, weil die Juden nicht mit den anderen zusammen aßen, die hatten also ihr eigenes Essen, die hatten Tempel, wo kein nichts drin war, kein Bild, dass sie gesagt haben, was ist das überhaupt für ein komisches Volk, ne? Und jetzt kommt Petrus dann nach Antiochien und besucht aber, isst mit denen. Und dann kommt eine Gruppe von Judenchristen nach Antiochien. Und da traut sich der Petrus nicht mehr jetzt. Und dann gibt es da die große Auseinandersetzung, dass der Paulus ihn öffentlich zur Rede stellt und sagt, was fällt dir eigentlich ein? Das geht nicht. Dieser Graben ist eingefallen zwischen Heiden und Juden. Und die Heiden müssen nicht erst Juden werden, damit sie Christen werden. Und dann gab es dieses erste berühmte Apostelkonzil, wo dann gesagt wurde, gut, das wird denen erlassen. Das eine sollen sie halten, weil das wieder die anderen zu sehr bekümmert. Sie müssen das Blut aus dem Fleisch rausnehmen, wenn sie Fleisch essen. Dass da kein Blut drin ist, weil Blut ist das Leben und das gehört Gott. Das darf man also nicht mit einbeziehen, aber das ist die einzige Auflage, die wir machen. Sonst müssen die weiter das nicht befolgen. Das war der Ansatz. Aber wo sind wir angekommen? Im Nu, dass es überhaupt keine Judenchristen mehr gibt. Und das ist das, was ich auch als Einwand dann eben sagen werde gegen den Rosenzweig, dass man nicht sagen kann, nein, die Kirche ist einfach bloß die Kirche der Heiden und die Juden sind was anderes. Und nach dem eigentlich dogmatischen und authentischen Verständnis des Christentums selber gehören Juden und Christen, Juden und Heiden zusammen in die eine Kirche und sollten sich eigentlich gegenseitig befruchten und ergänzen und korrigieren und zusammengehören.
Und die einen machen das mit dem strengen Essen und mit der Beschneidung und die anderen nicht?
Das ist dann offen, das können dann auch die, ich weiß gar nicht, wie genau das jetzt die, ich glaube schon, ja, also es gibt ja in Israel, gibt es ja Judenchristen eigens. In Israel gibt es wieder ein anderes Problem. Das ist der Daniel, ja, heißt jetzt sehr wieder mit dem Nachnamen, das war also ein polnisches Judenkind, Das ist versteckt worden bei Schwestern und hat die ganze Vernichtung überlebt, ist aber von denen getauft worden und christlich erzogen worden. Daniel Dingseisen heißt er. Und der ist dann nach Israel ausgewandert und sagt, ich will jetzt eben ein Christ hier sein. Und dann haben die eigens ein Gesetz gemacht gegen ihn, das nicht mehr einfach gilt wie früher. Jude ist einer, der eine jüdische Mutter hat. Das ist die klassische Definition für den Juden. Vaterschaft weiß man nie genau, wer das ist, nicht? Aber die jüdische Mutter, das ist, danach ist man ein Jude, wenn man eine jüdische Mutter hat. Und dieses Gesetz ist eben geändert im Staat Israel. Und der darf sich also nicht als Israeliten-Jude, also in dem Sinne bezeichnen, weil er eben zu diesen Juden gehört, die Jesus Christus als Messias und als Sohn Gottes anerkennen.
Das scheint mir aber sehr eine Folge des Zionismus dann zu sein.
Ja, ja, weil so ist es, genauso.
Da ist der Staatstragen ist dann wichtig und
ja.
Das alles ja. Andere ist dann.
So ist es. Da haben sie sich nicht durchsetzen können, dieser Staat der Zionisten, die haben ja das sind sie jetzt wieder dabei, nicht? Also die haben ja bis jetzt die Orthodoxen haben sie geschont. Da gab es nämlich ganz am Anfang auch so legendäre Begegnungen zwischen der Golda Meir und den Vertretern der Orthodoxen. Die haben gesagt, wenn man über eine enge Brücke führt und es geht nicht anders, dann hat der auszuweichen, der kein Gepäck hat und nicht der, der mit Gepäck hat. Und du hast ja überhaupt gar kein Gepäck als olle Heidin, nicht? Da glaubst du ja an nichts. Wir glauben aber. Und da hat sie damals nachgegeben. Deswegen wohnen die ja für sich da in Meir Shearim, nicht? Da, wo man noch aufpassen muss, darf man dann natürlich auch im Schabbat nicht mit dem Auto durchfahren, weil die einem schmeißen dann die Steine drauf oder so. Denn natürlich darf man nicht Auto fahren, weil man ja kein Zünden, man darf nicht zünden, nicht? Das ist der Punkt. Und das Auto zündet ja immer beim Fahren. Deswegen darf das da nicht sein. Und so, also da haben sie nachgegeben und trotz aller Belastungen, die da immer sind gegenüber den Orthodoxen, aber eben nicht bei dem Daniel Rufeisen, glaube ich, hat er geheißen. Nicht? Dass das da auftaucht. Also das sind dann wieder neue Probleme nochmal. Aber an sich gibt es jetzt die Möglichkeit zu sagen, dass wir eben miteinander umgehen und versuchen, dass es gibt ja überall auch diese Niederlassung, hier in München sicher auch, der jüdisch-christlichen Gesellschaft. In Freiburg bringen die mal eine Zeitschrift heraus, die da regelmäßig erscheint, auch so im Vermitteln und Verbinden, die so da sind. Und tatsächlich haben seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil die Christen stärker wieder auch ihre, jedenfalls die Katholiken sehr stark, also ihre jüdischen Wurzeln entdeckt und sagen, das gehört da mit hinein und das prägt und bestimmt uns mit, dass das gegeben ist. Aber der erste war eben er, der damit angefangen hat und die knappe Form habe ich erstmal schon mal genannt, dass das in dem Form da ist. Ich habe hier so, es gibt noch mal eine Darstellung von Stéphane Moses, das ist also ein französischer Jude, der hat in Jerusalem den Rosenzweig-Lehrstuhl inne. Den hat die Stadt Frankfurt und Deutschland hat noch was dazu getan, hat das also gestiftet. Dieses Institut und den Lehrstuhl, der hat damals, das wurde auch feierlich, ich war dann auch da in der Oper, haben sie das also dann begründet und eingeführt, diesen Lehrstuhl. Der hat ein Buch geschrieben, wer sich da näher interessiert, System und Offenbarung. Da haben sie also eine Gesamtdarstellung, die Philosophie von Rosenzweig nochmal. Und bezeichnenderweise hat ein Vorwort zu diesem Buch geschrieben, der Emmanuel Levinas. Das gehört also auch nochmal zusammen hier. Und der hat jetzt nochmal was versucht. Ich habe extra nochmal zwischendurch einen unserer wirklichen Rosenzweig-Fachleute angerufen, den Kollegen. Und er hat auch gleich also erstmal angemailt und hat dann gleich sich gerührt. Was der jetzt hier probiert, das steht tatsächlich nicht bei Rosenzweig. Ich habe es nämlich nicht gefunden. Und das hat er mir auch bestätigt. Aber er hat gesagt, gut, er macht es halt so. Wir hatten ja gesagt, dass der den Stern so entwickelt, der Rosenzweig. Das erste Buch hat also dieses Dreieck. Wenn Sie so sieht die Erstausgabe aus, also drei Bücher in einem Band. Und das erste Buch geht dann so los und dann kommt hier eben erstes Buch. Und das steht dann erstmal, diese Form steht jetzt für die Eintragung. Wo ist jetzt mein Zettel hin? Hier. Dass man hier dann eben hinschreibt, hier oben ist dein Gott. Und hier ist die Welt. und hier ist der Mensch. Sie erinnern sich noch, beim ersten Buch, das sind die drei Phänomene oder die Urphänomene, so hat er das genannt, nicht? Die erstmal bestehen, und da entwickelt er erstmal einfach die Begriffe als Begriffe, ohne dass da schon was geschieht. Dann im das zweite Buch, da malt er dann das hier hin, dieses Dreieck jetzt. Das beginnt mit diesem Dreieck, und da heißt das dann hier jetzt Schöpfung. Hier heißt es Offenbarung. Und hier heißt es Erlösung. Das sind jetzt die Vollzüge, davon hatten wir ja gesprochen, Sie erinnern sich. Wir haben ja gesagt, erstmal die Begriffe sind da, aber das lebt ja nicht, die liegen da rum als drei Gebirge oder so. Das Entscheidende ist, dass jetzt die Schöpfung, die Offenbarung und die Erlösung hineinkommt. Schöpfung, hatten wir gesagt, ist die Vergangenheit, das ist geschehen. Dafür hatten wir das Perfekt und die Erzählung oder Imperfekt, Perfekt, Erzählung, nicht? Und dann die Offenbarung ist die eigentliche Gegenwart. Jetzt sehe ich, jetzt gehen mir die Augen auf, jetzt zeigt sich hier und jetzt geschieht. Und dann gibt es die Erlösung, das ist die Zukunft. Die ist eben noch nicht da. Da kommt eben schon eine Differenz zwischen Christen und Juden heraus, davon haben wir gesprochen, dass die Juden sich wundern und das etwas merkwürdig finden und sich belustigen darüber, dass die Christen meinen, die Erlösung sei schon da, auch wenn man sie nicht sieht. Das ist immer ihr Argument, man guckt da raus und die Welt sieht noch aus wie vorher. Wie könnt ihr behaupten, sie ist erlöst? Und wenn man das dann jetzt zum Beispiel jemand liest, wie bei Pandarana oder so, dann sagt er eben, ja, die Quelle ist schon abgeschnitten, aber das Wasser fließt immer noch. Also die Erlösung ist eigentlich schon passiert, aber wir sehen es noch nicht. Genau wie wir ja Licht von Sternen sehen, die es gar nicht mehr gibt, weil das Licht so lange unterwegs ist. Nicht? So sagt er, ist die Unerlöstheit immer noch unterwegs, aber die Hauptsache ist schon passiert. Es gibt ja Texte genug davon im Neuen Testament, wo Jesus zum Beispiel sagt, ich sah den Satan wie einen Stern vom Himmel fallen. Nicht? Wo das also schon hingehört und sagt, es ist eigentlich schon passiert. Es ist zwar noch nicht bemerkt, es ist noch nicht da, das ist so wie bei dem Witz mit dem Henker, der so gut schlagen konnte, dass der andere da immer noch steht und wo der sagt, ja und sagt er, nicke mal, nicht? Und dann fällt der Kopf runter. Also so irgendwie so diese Geschichte, die da drin steckt, nicht? Dass die Christen sagen, das ist schon passiert, nur merken wir es noch zu wenig. Wir sehen sie erstmal, wie die glauben. Die Formel kennen wir, kennen sicher die meisten von Ihnen, die heißt eben mit dem schon und noch nicht. Also diese Formel, dieser eschatologische Vorbehalt, wir sind schon erlöst, aber erst in Hoffnung oder so ähnlich. Und da machen sich die Juden ein bisschen lustig drüber, weil die sagen, das ist wirklich Zukunft. Es ist nicht bloß Zukunft, sonst kommt ein weiter wichtiger Punkt dazu, dass es zur jüdischen Tradition gehört, dass die Erlösung der Mensch macht. Natürlich gibt Gott mir die Kraft, das zu tun. Aber das tun die Menschen. Während das ja nicht so aussieht beim Christentum. Das heißt, man kann sagen, das ist ja, da gucken ja eben die evangelischen Christen ja eben so ein bisschen wiederum so etwas mit gemischten Gefühlen auf die Katholen, weil die nämlich halbe Heiden sind, die sagen ja, wir machen mit. Also das Stichwort Werkgerechtigkeit, nicht? Also sola gratia, nur die Gnade, der Mensch hatte gar nichts mit zu tun, während man katholisch sagt, selbstverständlich die Gnade Gottes, sonst geht es nicht, aber die Gnade bestimmt gerade mich dazu, dass ich wirken kann, dass ich handeln kann. Und das ist bei den Juden viel stärker, wir haben die Erlösung Gottes wie der Welt, das leistet eigentlich der Mensch. Der sammelt, jetzt im Sinn der Kabbala gesagt, der sammelt die verstreuten Lichtfunken ein. Das klingt dann wieder sehr gnostisch, nicht? Also auch bei denen, aber die meinen das sehr realistisch dann, dass das hingehört. Also die Erlösung ist das, was eigentlich dem Menschen aufgegeben ist. Das zu tun, natürlich von Gott her, gar keine Frage. Der ist der Letzte, der den Menschen auch ins Dasein gerufen hat, aber so sieht es aus. So, und dann kommt jetzt das dritte Buch, da malt jetzt der Rosenzweig das hinein. Das ist dann der Schild Davids, nicht, wie er genannt wird. Das ist seit 200 bis 300 Jahren ist das wichtig für die Juden. Vorher hat das auch nicht so die Rolle gespielt, aber das ist dann wichtig geworden in verschiedenen Zusammenhängen. Das ist ein Bild für unser Judentum, und dann muss man das jetzt ineinander schieben, nicht? Wenn man das tut. Und da macht er jetzt den Vorschlag, wenn ich das jetzt hier jetzt mache und schreibe jetzt hier, also die Dinge müssen jetzt hier hinschreiben, also hier oben kommt Gott hin, nicht? Hier kommt Welt und Mensch hin, und hier kommen Schöpfung und Offenbarung, und hier kommt die Erlösung hin. Das können Sie ja auf Ihrem Zettel malen. Dann sagt jetzt der Moses, das ist jetzt das Merkwürdige, er sagt, ich kann ja den hier nun nochmal durch drei Senkrechte teilen. Nein, das ist nicht schön gemalt, das muss ich wieder wegwischen. Das kommt ja nicht in die Mitte, da hat es ja gar keinen Sinn. Sondern hier, da einmal außen, hier außen und einmal durch die Mitte. Und dann sehen Sie, dass dadurch jetzt jeweils zwei Dinge miteinander verbunden werden, die immer gemischt sind. Einmal ist es eins der Elemente und einmal ist es eins der Schöpfung, nicht, die hier drin ist. Hier haben Sie die Offenbarung und hier haben Sie den Menschen. Hier haben Sie die Schöpfung und die Welt und hier haben Sie Gott und die Erlösung. Sie haben also bei diesen Schnitten also diese beiden Möglichkeiten, die Sie haben. Und jetzt kommt es eben darauf an, wie sich das verteilt, dass man jetzt sagen kann, dass die eine Hälfte ist mehr das Christentum und die andere Hälfte ist mehr das Judentum, also in der Mitte Gott und die Erlösung, das ist klar. Aber hier tritt es stärker auseinander, ob ich hier ausgehe, also von Offenbarung und Mensch. Das ist also dann eher so das Grundsätzliche. Und hier würde man haben die Schöpfung und die Welt.
Nicht? Die ist das so jüdisch, die Schöpfung und die Welt? Das klingt für mich mehr so also wissenschaftlich.
Ja, eben. Deswegen, das ist genau der Punkt, wo man jetzt guckt, was heißt das eigentlich? Nicht? Ist das so oder muss ich dann hier eigentlich umdrehen und hier den Menschen hinschreiben? Das ist ja eben die Frage, wie man das jetzt hier dreht, nicht? Mache ich das, verbinde ich also die Offenbarung und den Menschen miteinander und ist das dann jetzt das Jüdische und Welt und Schöpfung wäre also das Christentum, weil das noch so in der Welt wirkt und tätig ist, darüber kann man sich eben streiten. Deswegen war ich da auch ganz irritiert und habe den also eben da kontaktiert und der hat gesagt, er kann damit auch nicht viel anfangen, das macht zwar hier der Moses so, aber das, und der ist wirklich ein anerkannter Mann, das ist gar keine Frage, nicht? Das ist eine Auslegung, aber das ist nicht Rosenzweig, das wollte ich sagen. Was Rosenzweig ist, dass er dabei bleibt und sagt, die Christen geben sich in die Geschichte hinein, unter den Völkern und sind auch dafür da, also die Völker da zu sammeln und zu gewinnen, die dann eben am Ende auch auf den Zion geführt werden, wenn alle zusammen da sind. Während die Juden immer schon da sind, trinitarisch geredet würde das heißen, die Juden müssen nicht durch Christus zum Gott kommen, denn sie sind immer schon bei Gott. Und dann zitiert auch Levinas gern, also so ein Vers aus dem Jesaja, wo es heißt, du bist ja unser Gott, auch wenn Abraham uns vergisst und Mose, du bist unser Gott. Nicht? Also sie sagen, Gott ist die unmittelbare Verbindung, die haben es nicht nötig, dass da noch jemand kommt und das vermittelt. Das ist also nötig für die anderen und das machen dann die Christen. Also das ist seine Vorstellung so. Nicht? Er sagt, die Juden sind immer schon bei Gott da, von Ewigkeit her und deswegen brauchen die auch keine Geschichte und nichts. Sie müssen nicht irgendwo hinlaufen, die haben keinen Weg. Denn sie sind ja da, sie sind zu Hause. Während die Christen sind Leute, die unterwegs sind. Die haben es auch mit unterwegs, mit der Geschichte, mit dem Wandel, mit dem Schmerz auch der Unvollendung und dass man immer wieder was aufgeben muss, weil es immer weitergeht oder so, diese Geschichten. Während eben der Jude außerhalb der Geschichte steht. Natürlich hat er seine Überlieferung, aber er steht in diesem Jetzt schon bei Gott und unter Gott und das andere muss alles nicht sein. Während eben die Christen, die sind, wo die Heiden sich sammeln, die müssen sich aufmachen, um dann am jüngsten Tag da irgendwo am Zion anzukommen, nicht? Wovon ja die Rede ist bei den Propheten.
Es gibt so einen esoterischen Mathematiker indianischen Ursprungs und der hat diese Dreiecke genommen, ja, und beim Lesen der Bibel hat er eben über diese Merkaba, über das göttliche Fahrzeug,
ja.
Und hat dann praktisch diese Dreiecke ineinander in der Vorstellung sich gegenbewegend
und das Ruhige bleibt, ja, und die beiden bewegen sich entgegen, dadurch ist die Energie des Auffliegens, also alles bleibt eigentlich für sich und ist trotzdem eins.
Ah ja, eben, das ist auch, eben trotzdem eins, das ist nämlich, genauso. Ja, ja. Nee, es ist unterschieden, aber nicht getrennt. Nicht?
Es bleibt
so ist es, eins.
Obwohl die ineinander gehen,
ja.
Bleibt es trotzdem.
Ja.
Und es soll vorgestellt sein in so einer rasenden Geschwindigkeit, sonst könnte sich dieses göttliche Fahrzeug nicht erheben.
Ah ja.
Ja, also es ist
Eben, da gibt es natürlich, das ist ja am Feld, wo man tatsächlich so etwas dann da darstellen kann. Nicht? Aber ich sehe, die Zeit ist schon wieder rum, haben wir schon wieder Pause, dann geht es da gleich nach der Pause weiter da. Schönen Dank.